Es ist manchmal interessant, wie Gott selbst die Planung für einen Gottesdienst in die Hand nimmt, ohne dass man sich abgesprochen hat, passt das Lied dann zur Predigt. Wie das genau passt, das werden wir dann im Laufe der Predigt bis zum Schluss dann auch merken. Das Thema dieser Predigt ist das letzte, ist genauso wie das letzte Thema meiner Predigt. Es geht weiter im Hebräer 11 über den Glauben, das Kapitel über die sogenannten Glaubenshelden. Ich möchte zu Beginn etwas voranschieben. Es gibt so einen Ausdruck, einen ziemlich alten Ausdruck, der ist heute nicht mehr populär. Und das ist der Begriff Gehorsam. Ich weiß nicht, also mir hat man vor kurzem gesagt, da war ich wahrscheinlich nicht da, dass es hier eine Predigt gab, wo der Gehorsam drin vorkam. Ich habe den im Titel nicht gefunden, aber es wurde mal was über Gehorsam gesagt. Ist das richtig? Aber das war wahrscheinlich eine einsame Ausnahme. Das ist ein Thema, das man nicht gerne bespricht. Das überlässt man meistens den Eltern und ihren Kindern oder so. Das ist heute ja auch in dieser Gesellschaft nicht mehr so in. Es gibt diesen berühmten Paulusbrief, den Römerbrief. Manche nennen ihn das Evangelium des Paulus. Wahrscheinlich einer der größten Briefe. Und da steht zu Beginn etwas. Paulus beginnt seinen Brief ja immer mit einer Einleitung. Und dann sagt er im Römer Kapitel 1, Vers 5, also er spricht wieder, woher das Evangelium ist, dass das von Gott ist und dass in Christus gegeben ist und so weiter. Und steht Vers 5, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Und dann ist Paulus typisch griechisch und der Satz ist noch lange nicht zu Ende. Aber wozu ist es gegeben? Wozu hat er seinen Aposteldienst? Warum fährt er überall rum und verkündigt das Evangelium? Und warum schreibt er Briefe oder speziell diesen Brief? Zum Glaubensgehorsam. Sein Ziel war, mit den ganzen theologischen Aussagen, zum Beispiel im Römerbrief, zu bewirken, dass die Geschwister in Rom gehorsam werden aus Glauben. Das ist etwas, das gehört zusammen. Glaube und Gehorsam funktioniert nur zusammen. Der Jakobus sagt ja immer, zeig mir dein Glauben ohne Werke. Dann hast du keinen Glauben. Gehorsam gehört immer unbedingt zum Glauben dazu. Und dann lesen wir im letzten Kapitel vom Römer, im Kapitel 16, ganz am Schluss, da schließt Paulus dann den Kreis wieder. Und da heißt es in Vers 26, wieder mal mitten im Satz, Römer 16, 26, das jetzt offenbar gemacht worden ist, also das Geheimnis, das vorher unbekannt war und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Das ist auch Evangelium, also die Errettung durch den Glauben an Jesus Christus und dass die Heiden auch gerettet werden, hat ein Ziel. Nicht, dass man einfach fröhlich glaubt und jeden Sonntag in den Gottesdienst läuft und dann sein eigenes Ding dreht im Alltag, sondern dass man gehorsam ist aus Glauben. Das sind zwar etwas, was nicht auseinander zu dividieren ist geistlich, sonst funktioniert nichts mehr. Dann funktioniert kein Segen mehr, dann läuft gar nichts mehr. Und das werden wir heute sehen. Ich lese heute mal einen etwas längeren Abschnitt aus dem Hebräer 11 ab 8. Wir sind ja beim letzten Mal bei Vers 7 stehen geblieben. 8 bis 22. Hebräer Kapitel 11, 8 bis 22. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinem Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Wir haben es gleich zu Beginn in Vers 8, das Gehorchen, das Hören auf Gott. Durch Glauben gehorchte Abraham. Ein Grundsatz zum Gehorchen, Apostelgeschichte 5, Vers 29, eigentlich ganz bekannte Bibelstelle oder Stelle in der Apostelgeschichte, weil Petrus und Johannes wieder vor dem Hohen Rat stehen und dann sagen sie in Vers 29, Apostelgeschichte 5, 29, als aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gehorsam hat eine Hierarchie. Als erstes sind wir immer Gott gehorsam. Und als zweites gibt es auch Menschen, denen wir gehorsam sein sollten. Aber als erstes ist Gott und das ist der Rahmen. Er steckt den Rahmen von Gehorsam ab, wie weit er auch bei Menschen geht. Aber ihm ist man gehorsam. Wie war das bei Abraham? Schlagen wir doch mal auf, 1. Mose 16. Nein, da bin ich irgendwo verkehrt. 15, Entschuldigung. Das ist 1. Mose 15, Vers 6. Und da steht, nachdem Gott wieder die Verheißung gegeben hat, dass er einen Sohn bekommen wird, obwohl er schon ziemlich alt ist, steht da, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. In meiner Fußzeile steht hier von den Übersetzern, dass im Hebräischen eine beständige Haltung angedeutet wird. Das war nicht nur so, dass er punktuell mal was für Wahrheit hielt, sondern er vertraute beständig darauf oder er vertraute beständig auf seinen Gott, auf den Herrn Gott, den Gott Israels. Er hat ihm vertraut, immer, nicht nur einmal. Wenn man das Leben von Abraham sich anguckt, das ist ein Leben gezeichnet von Höhen und Tiefen, von persönlichen Höhen und Tiefen. Abraham hat Erfolge gehabt im Glauben und er hat große Niederlagen gehabt. Einmal hat er, ist ja schon spektakulär, wenn er einen Krieg anzettelt, um seinen Neffen Lot und die anderen Bürger Sodoms aus der Gefangenschaft von anderen Königen, die zusammengeschlossen hatten, wieder herauszuholen. Er zettelt, also führt den ganzen Krieg an und holt sie alle zurück. Und dann kommt Melchisedek und segnet ihn und so weiter. Und beim nächsten Mal haben wir ein Problem. Der kommt nach Ägypten und später dann ist er nochmal in, ich weiß nicht, in Edom, glaube ich. Und erzählt dann, weil seine Frau so schön ist, hat er Angst, dass sie ihn umbringen und seine Frau ihm wegnehmen. Dann sagt, das ist meine Schwester und sie macht dann auch noch mit und dann landet sie fast mit einem anderen im Bett. Und jedes Mal muss Gott eingreifen, dass er da rauskommt. Wir sehen ein Leben von Höhen und Tiefen. Eine Höhe sehen wir später noch. Und trotzdem ist eine Haltung bei Abraham trotzdem persistent. Das ist die ganze Zeit da, mal weniger, mal mehr. Aber er lässt nicht los, er vertraut Gott. Ein Beispiel für Ungehorsam ist Saul. Wahrscheinlich das dramatischste und tragischste Beispiel für Ungehorsam in der Bibel. In seinem Höhepunkt des Ungehorsams, als er Amalek ausrotten soll. Und das ist schon ein brutaler Befehl, den Gott ihm durch Samuel gibt. Er soll das ganze Volk ausrotten. Dann sind da sogar explizit Frauen und Kinder erwähnt in dem Befehl. Und er soll alle Tiere töten und alles unter dem Bann legen. Also es wird keine Beute gemacht und nichts. Und was macht Saul? Er lässt die Frauen und Kinder am Leben. Nee, macht er nicht. Mit denen hat er kein Problem. Er lässt den König, den Hauptverbrecher am Leben und nimmt Beute und behält die besten Tiere. Und dann sagt er hinterher zu Samuel, das waren die anderen, ich konnte da nichts machen. Aber das Ergebnis davon ist, dass Gott ihn verwirft. Und der kommt auch nicht mehr zurück, der Saul. Wir lesen, am Ende muss er sich auf dem Schlachtfeld, kommt so weit, dass er sich selbst umbringt. So schlimme Folgen kann Ungehorsam haben. Und nicht, weil Gott dann einfach sauer ist, sondern weil man dann wegläuft von Gott. Man läuft auch aus der Segenslinie raus. Der Saul hätte alles haben können. Er hätte Gott gesegnet als König Israels. Ihm hätte er beigestanden. Aber er wollte ihm nicht gehorsam bleiben. Er wollte nicht in dem Rahmen bleiben, den Gott ihm gegeben hat. Das ist die Frage an uns. Wie gehorsam bin ich Gott? Bin ich bereit, ihm gehorsam zu sein? Aus Glauben heraus, nicht aus eigener Kraft oder weil man es halt muss und weil wir uns davon irgendwie Erlösung versprechen. Dafür ist der Gehorsam nicht da, sondern er ist das Ergebnis davon. Wenn man anfängt, Gott zu vertrauen, dann ist man ihm gehorsam. Dann sehen wir hier im Hebräer 11 noch, in Vers 9, da steht so ein interessanter Ausdruck. Durch Glauben hielt er, Abraham, sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Und so geht es uns oft auch. Die geistlichen Dinge oder die biblischen Wahrheiten sind uns manchmal sehr fremd. Die passen uns nicht. Das geht gegen das Fleisch ohne Ende. Das ist nicht das, was wir vielleicht religiös fühlen wollen, verspüren wollen. Bei Gott läuft es manchmal einfach anders. Ein Beispiel, 2. Korinther 2, Vers 2. Denn ich habe hier schon wieder eine falsche Bibelstelle. 1. Korinther 2, Vers 2. 1. Korinther 2, Vers 2. Und da steht Folgendes. Paulus schreibt zu den Korinthern und sagt, warum, mit welchem Ziel er gekommen ist und wie er das gemacht hat. Und er sagt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. Gott ist so heilig einfältig, eigentlich gibt es nur eine Botschaft bei Gott. Und alle anderen Themen in der Bibel drehen sich eigentlich um diese eine Botschaft. Jesus Christus, der Gekreuzigte, der uns rettet. Und nichts anderes. Und das alleine reicht für die Errettung. Der Glaube, das Vertrauen auf diesen Jesus Christus. Und was machen wir Menschen gerne daraus? Ja, das ist gut, aber am besten machst du noch das. Und dann siehst du noch so aus und dann hast du noch so ein Erlebnis und dann musst du auch noch mal vielleicht unbedingt irgendwelche anderen Dinge machen. Ist alles vielleicht nett, aber uns bringt nur eine Sache in den Himmel und um die geht's, das ist Jesus Christus allein. Und dann geht's weiter im Hebräer 11. Und zwar steht dann da in Vers 10, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartete auf eine ganz andere Stadt. Ich weiß nicht, wie bewusst es dem Abraham tatsächlich war, aber da war eine Hoffnung auf etwas, das viel mehr ist als nur ein irdisches Jerusalem oder so, sondern hat eine ganz andere, eine viel größere Hoffnung gehabt. Er wartete auf die Stadt, welche Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und das ist nicht das Jerusalem im Staat Israel heute. Das ist auch wichtig und historisch wichtig und prophetisch ein zentraler Ort. Aber das ist nicht die Stadt Gottes, um die es geht. Das ist die, die am Ende der Offenbarung kommt. Wenn es einen neuen Himmel, neue Erde gibt, das ist die Stadt Gottes. Und die hat ein Fundament oder Grundfesten, die ewig halten, die sind von Gott. Und das, was Gott als Fundament beschreibt, das ist nicht, ich sage einfach mal, was es ist. Das ist der Grundstein, der durch die Apostel gelegt wurde. Und die Apostel hatten immer nur dieses eine Thema, Jesus Christus allein. Und die einzigen Fundamente, auf die die Herrschaft Jesu aufgebaut ist, kann man im Psalmen zum Beispiel nachlesen, Recht und Gerechtigkeit. Also auch genau das Gegenteil von dem, was in dieser Welt los ist. Hier redet, wir Menschen, wir reden von Recht und Gerechtigkeit und wir suchen unseren eigenen Gewinn. Bei Gott ist es genau andersrum, bei ihm geht es völlig andersrum. Er sagt Gerecht und Gerechtigkeit und er meint es so und er tut es so. Darauf können wir uns verlassen. Das ist ein Fundament, das ewig hält. Und auf diese Stadt wartete Abraham. Das ist die Stadt, worauf wir tatsächlich warten. Und jetzt haben wir hier eigentlich so eine Perle, die jetzt kommt im Kapitel, im Vers 11, Hebräer 11, Vers 11. Eine von den wenigen Frauen, es sind nur zwei Frauen, die hier etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist hier die Sarah. Und das ist schon eine besondere Persönlichkeit. Da hätte eine Predigt mindestens sein müssen für Sarah. Aber wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Man kann das ja zu Hause nachlesen im 1. Mose. Sie hieß ja zuerst Sarai, die Fürstliche. Und dann ändert Gott später ihren Namen in Sarah. Und das ist die Fürstin. Die ist dann nicht nur so, die ist es dann tatsächlich im Wesen. Und Sarah macht eine große Veränderung durch. Sarah ist diejenige, die hat noch gelacht, als der Bote Gottes dem Abraham gesagt hat, sie hat ja gelauscht am Zelt und er sagt ihm, du wirst einen Sohn von Sarah bekommen, nicht von Hagar, deiner Magd. Von Sarah, die schon viel zu alt dafür ist. Und du bist auch schon zu alt, Abraham, du bist 99, kannst gar keinen Sohn mehr kommen, aber ihr werdet ein Kind bekommen. Du wirst von Sarah ein Kind bekommen. Und sie lacht. Und dann passiert etwas, als Gott sie dann angeht und sie fragt, warum lachst du eigentlich? Ich sage doch, dass ihr ein Kind bekommt. Sagt doch nicht irgendjemand. Ist doch kein Mensch, der sich zum Propheten ernennt oder zum Propheten aufspielt. Ich sage euch, ihr kriegt ein Kind. Und dann verändert sich was bei Sarah. Und das steht hier drin ja am Ende. Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Gott ist treu, der tut, was er sagt. Da können wir uns drauf verlassen. Egal, was auf der Welt passiert. Wenn ihr alles durcheinander fliegt und das Chaos entsteht, aber bei Gott ist nicht Chaos. Er hält die Sache in seiner Hand und er tut, was er versprochen hat. Und Abraham und Sarah hat einen Sohn versprochen und es passiert tatsächlich. Sarah wird von Abraham schwanger und die kriegen einen Sohn. Passiert. Nicht als Legende, passiert wirklich. Gibt es so einen Abschnitt im Römer 3 dazu, den müssen wir uns mal unbedingt lesen. Da geht es dann eher um Abraham. Entschuldigung, Römer 4. Ich habe ganz viele falsche Abschnitte hier heute, seltsam. Römer 4 von Vers 19. Und der Text, der hat es echt in sich. Und da steht Folgendes. Römer 4, ab 19. Und er, also Abraham, wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Also wenn jemand Glauben hatte, dann müssen wir sagen, es war Abraham. Der hat Gott so geglaubt in eine Sache, die naturwissenschaftlich unmöglich ist. Und Gott hat es eingelöst. Der hat sich nicht blamiert, der Abraham. Er dachte, dass der, da war so ein Verwandter in einer anderen Stadt und er hatte sich immer Sorgen gemacht, dass der dann doch am Ende doch noch das ganze Erbe bekommt und dass alles, was Gott versprochen hat, dann sich in Luft auflöst. Aber Gott stand dazu, er hat es getan. Und hier sind Sachen, die sind ja unglaublich. Siehst du, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern er wurde stark im Glauben. Jetzt gucken wir mal in unser Leben. Wie sieht es mit unserem Glauben aus? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir sieht es nicht immer so aus. Ich lasse mich manchmal von meinen Zweifeln überrennen. Was machen wir denn eigentlich? Es gibt diese eine ganz wichtige Stelle in den Evangelien, zum Beispiel in Markus 9, wo Jesus diesen besessenen Knaben befreit. Und die Jünger ihn dann fragen, wieso geht das bei dir? Warum hat es bei uns nicht geklappt? Davor passiert ja Folgendes. Der Vater fragt ihn, ja, kannst du es tun? Und dann sagt Jesus zu ihm, alles sind Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ist gar kein Problem. Und dann sagt der Vater etwas Ehrliches. Oh, der Mann ist zu bewundern, weil er so ehrlich ist. Er sagt, ich glaube, aber hilf mir loskommen von meinem Unglauben. Ich darf es Gott sagen. Und der Beweis ist in der Geschichte drin. Jesus befreit den Knaben von den Dämonen. Er tut's dann. Das heißt, wenn ich Zweifel habe, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann darf ich auch diese Belastung dem Herrn Jesus bringen, im Gebet hinlegen, sagen, Herr, ich weiß schon, dass du das tun kannst. Du kannst ja alles tun. Aber ich habe so Zweifel, dass du bei mir im Leben was bewirkst, dass bei mir was passiert, dass bei mir Änderung eintritt, dass Menschen in meinem Umfeld sich bekehren, dass ich mit den Herausforderungen in Familie oder auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft klarkomme. Ich zweifle daran, aber ich will dir vertrauen. Hilf mir, dir zu vertrauen. Und Gott lässt uns dann nicht im Stich, dann tut er es. Und er erwartet von uns ja auch gar keinen großen Glauben. An einer Stelle sagt der Herr Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu dem Maulbeerbaum sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer und er wird es tun. Wir müssen keinen Riesenglauben haben, sondern einen ganz kleinen Glauben, der sich einfach am Herrn Jesus festhält. Und wenn er Zweifel hat, ihm die einfach zu Füßen legt. Und dann steht er im Hebräer 11, Vers 12, den nächsten Vers. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Dann ist was passiert, hat Abraham ja gar nicht mehr mitbekommen. Das hat Jakob dann ein bisschen mitbekommen. Er hat dann 12 Söhne und Töchter dazu noch. Der hat davon ein bisschen gesehen. Die sind, das sehen wir dann im nächsten Vers, sind alle im Glauben gestorben. Sie haben es nicht gesehen, das Verheißene. Aber es ist gekommen. Sonst hätten wir ja kein Volk Israel heute. Und Gott stand immer zu diesem Volk. Und wie ein Bild hier in Vers 12 auf einen ganz anderen, der gestorben ist und seine Jünger dachten, jetzt ist vorbei. Und heute hat er ganz viele geistliche Nachkommen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Wenn wir an den glauben, dann sind wir sicher. Und er ist derjenige, der Verheißungen erfüllt. Und dann geht es hier wie so in einem Einschub von Vers 13 bis 16 weiter. Diese alle sind ja im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt. Hier sehen wir, dass Glauben in der Bibel viel mehr ist als das, was man so umgangssprachlich mit Glauben beschreibt. Glauben ist nicht Wissen, ich glaube, es ist 11 Uhr oder so etwas, ne? Sondern es ist eine feste Überzeugung. Sie waren überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Das ist mal eine Aussage. Jetzt gucken wir mal in unser Leben, wie gerne sind wir eigentlich auf dieser Erde? Okay, im Moment vielleicht nicht, aber wir waren doch mal so gerne auf dieser Erde. Und irgendwo haben wir immer noch menschlich die kleine Hoffnung, vielleicht wird es dann doch noch so wie früher und dann sind wir wieder gerne auf der Erde. Ich habe ja mal diesen Witz, der mir ja passiert ist, habe ich mal schon mal erzählt. Bevor ich geheiratet habe, habe ich immer so gedacht beim Beten, ja, es ist ja gut, wenn du bald kommen würdest, aber lass mich noch heiraten vorher. Ja, das ist nett und witzig, aber mal ganz ehrlich, manchmal gefällt es uns schon hier. Oder wir hoffen, dass es uns wieder gefallen wird. Und die haben hier was gehabt, die haben es auch vielleicht, können wir sagen, ja, die haben es einfach gehabt, die haben kein richtiges Zuhause gehabt, die haben in Zelten gewohnt, von einer Stelle zur anderen gereist vielleicht. Es gibt ja dieses Lied, ich glaube von Manfred Siebald heißt es, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Und dann beschreibt er so ein bisschen und dann sagt er am Schloss und wir beten laut, Herr, komm doch wieder! Und denken leise, noch nicht. Nur schmunzeln, sollen wir auch, ist auch gut, aber ist doch so traurig. Und die haben was ganz anderes gemacht, das sind Vorbilder für uns, diese Erzväter hier. Die haben es begrüßt sogar und sich dazu bekannt. Wir sind hier Gäste und Fremdlinge. Wir haben hier gar kein Bürgerrecht. Es gibt diesen Abschnitt, ich weiß, ich lese manchmal viel, aber es ist so wichtig, dass auch das Wort Gottes gelesen wird, glaube ich. Epheser Kapitel 2, ich bin mir sicher, das ist die richtige Stellenangabe diesmal. Epheser Kapitel 2, 11 bis 22. Ich weiß, es ist lange, aber der hat es in sich, zu diesem Punkt einfach. Epheser Kapitel 2, ab 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Merkt ihr was? Eigentlich geht es genau ums Gegenteil hier. Wir haben jetzt die ganzen Bürgerrechte. Und wir sind nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und nicht mehr Gäste, sondern jetzt sind wir Mitbürger der Heiligen Gottes im Licht. Wie ist das passiert? Wenn Paulus beschreibt hier etwas, könnte man heute rechtlich vielleicht ausdrücken, man ändert oder wechselt die Staatsangehörigkeit. Im Staat, wenn wir angehören, ist nicht mehr Welt, sondern in dem Moment, wo wir umkehren, wenn wir Buße tun und den Namen Jesu anrufen, dass er uns rettet vom ewigen Verderben, dann passiert etwas. Dann haben wir ein neues Bürgerrecht. Dann gehören wir einem anderen Staatswesen in Anführungszeichen an. Nicht mehr der Welt. Dann haben wir hier kein Bürgerrecht mehr, aber dann haben wir eins im Himmel. Und wie passiert es? Durch das Blut Jesu, der am Kreuz sein Blut gegeben hat, damit wir errettet werden können, damit wir ein besseres Bürgerrecht bekommen, ein besseres Zuhause und nicht nur ein bisschen besser mit ein paar Nachteilen, sondern ohne Nachteile. Eine Stadt im Himmel, die nicht nur ein Traum ist, sondern die tatsächlich kommen wird, ohne Nachteile. Das hat er uns erkauft. Und das ist unser neues Vaterland. Nicht das, wo die hergekommen sind, Abraham, Isaac und Jakob oder Abraham. Ich denke dann immer an das Volk Israel in der Wüste, die dann irgendwann zu Mose sagen, Mensch, wo hast du uns hingeführt? Hier gibt es nicht mal richtiges Essen, nur dieses Manna jeden Tag. Wir sehnen uns nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Schade. So schade. Die kriegen ein eigenes Land, die wollen zurück in die Sklaverei. Und manchmal sind wir genauso blöd, entschuldigt den Ausdruck, aber genauso sind wir dann, wenn wir auf die Welt gucken und denken, toll, was die alles hier haben, will ich auch alles behalten. Aber wir haben ein viel besseres Zuhause. Und das ist so gut, dass wir nichts mitnehmen müssen. Hier steht dann am Schluss, nun aber trachten Sie nach, also am Schluss von diesem Abschnitt, Vers 16, nun aber trachten Sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Also wenn ich mich zu Gott bekenne und dazu bekenne, dass ich nur ein Gast bin, dann schämt sich Gott meiner nicht, dass ich ihn meinen Gott nenne oder dass man sagt, dein Gott. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Es ist interessant, was Paulus hier für ein Wort im Griechischen benutzt, ist das Wort Polis. Und das ganz stark verwandt unser deutsches Lehnwort, könnte man sagen, also unser Fremdausdruck, Politik. Das, was Gott eigentlich hier sagt, ist, die haben ein anderes politisches Gemeinwesen, die Gläubigen, also wir. Und das ist nicht hier, das ist auch nicht in Düsseldorf und nicht in Berlin und auch nicht in Brüssel oder sonst wo. Das ist im Himmel, im himmlischen Jerusalem. Das ist unsere Stadt mit unserer Politik. Und die hat eine ganz andere Natur als die Politik dieser Welt. Die Politik dieser Welt, ich sage es mal ganz bös und ganz einfach. Politik in dieser Welt ist so, ich schlage Ziele vor, die ich den Leuten gut verkaufe, damit ich eine Mehrheit kriege und dann verfolge ich meine eigenen Ziele. So machen wir Menschen das. Das ist Politik bei uns Menschen. Bei Gott ist ganz anders. Die Fundamente seiner Stadt und seiner Polis, seiner Politik sind Recht und Gerechtigkeit tatsächlich und Gnade und Wahrheit oder in Gnade und Wahrheit. Das ist tatsächlich so. Bei Gott können wir uns darauf verlassen. Auf uns Menschen kann man sich nicht verlassen. Sind wir mal ehrlich, manchmal kann man sich auf uns Gläubigen nicht mal verlassen. Manchmal sind wir schlimmer als die Welt. Aber auf ihn können wir uns verlassen. Selbst wenn wir untreu sind, er ist doch treu. Wir haben hier gelesen, dass sie sich dazu bekannt haben, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht sind. Wenn wir zu Hause Gäste haben, was erwarten wir von den Gästen? Fühlt euch wie zu Hause, aber benehmt euch nicht so. Oder? Wie benimmt man sich als Gast? Ich denke, eine Bibelstelle, wie man sich als Fremdlinge verhalten soll. 1. Petrus 2 ab 11. Und da steht dann einfach Folgendes, ganz einfache Anweisung. Bei Petrus ist ja ganz gut, dass vieles ziemlich einfach formuliert. Er ist ein einfacher Fischer. 1. Petrus 2 ab 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ganz einfach. All das Verdorbene, wo mein Bauchgefühl nachstrebt, enthalten. Vielleicht nicht ganz die Psychologie dieser Welt, aber so benimmt man sich als ein Fremdling, als ein Gast auf der Erde. Wenn man hier nur Gast ist, wenn man nicht dazugehört, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich werde jetzt nicht Beispiele nennen, was fleischliche Begierden sind. Ich glaube, jeder weiß, wenn er ehrlich ist, wo da seine fleischlichen Begierden liegen. Das muss ich keinem erklären. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also wir sehen, was der Text hier indirekt sagt, es kommt Verleumdung. Es ist nicht immer einfach als Fremdling, als Fremder. Und selbst wenn dann Verleumdung kommt, soll es nicht stimmen, es soll Verleumdung sein, es soll nicht echt sein, aber sie sollen eure guten Werke sehen und am Tag der Untersuchung, ist vermutlich hier das große Endgericht, dann sollen sie Gott preisen, wegen unserer guten Werke, das sollen wir tun, gute Werke. Und dann kommt in Vers 13 ein Deshalb, da lese ich aber nur kurz rein, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn Willen. Das will man gerade nicht so hören, das ist nicht so schön, aber es steht da als Anweisung. Die Bibel sagt nicht, dass alles, was die weltliche Regierung entscheiden, dass es gut ist, sagt sie nie. Aber sie sagt, wenn ihr Gäste seid, dann fügt ihr euch. Denken wir an den Anfang, der Rahmen für Gehorsam. Erst Gott und in seinen Geboten, innerhalb dieser Gebote auch den Menschen. So, wir müssen jetzt eigentlich noch weiterlesen, hier gibt es ja noch viel mehr Anweisungen dazu. Aber ich denke, das ist so ein grober Abriss davon. So benehmen wir uns als Gäste. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text, Hebräer 11, und kommen nochmal zurück zu Abraham. Und wahrscheinlich hier die dramatischste Begebenheit, die es bei Abraham im Leben gibt. Also das ist wahrscheinlich Höhepunkt und Tiefpunkt in einem. Und da steht, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen oder Einziggeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Jetzt stellen wir Väter uns das mal vor. Gott sagt, du kriegst einen Sohn von mir, wo du gar keinen bekommen kannst. Und jetzt gibst du ihn mir wieder. Das ist brutal. Und das ist eine Prüfung, die hier kommt. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Der soll ihn selber noch opfern. Das hat die Welt fälschlicherweise verstanden. Hier geht es um Gewaltbereitschaft. Nein, da geht es überhaupt gar nicht um Gewaltbereitschaft. Hier geht es um was ganz anderes. Schlagen wir das mal auf. 1. Mose 22. Also wenn jemand das zu Hause nachbereiten möchte, wir müssten eigentlich für jeden genannten Glaubenshelden eigene Bibelarbeit müsste man machen. Da ist so viel drin. Gucken wir hier mal rein. 1. Mose 22, wo diese Geschichte losgeht. Er gibt diesen Auftrag. Abraham nimmt seinen Sohn, seine beiden Knechte, nimmt Holz mit und dann ziehen sie los zu dem Berg, den Gott ihnen zeigen wird. Das fällt auf, ne? Am Anfang hatten wir bei Abraham Ähnliches. Er sagt, ich werde dir in dein Land führen, das werde ich dir noch zeigen. Und Abraham zieht los. Und selbst in dieser brutalen Prüfung, ich weiß nicht, was in dem Mann vorgegangen ist, in dem Vater, aber er zieht los, ohne zu wissen, welcher Berg es ist. Er weiß, in diesem Land irgendwo, und da ist irgendein Berg, den Gott mir zeigen wird, und er zieht los und soll auf dem Berg seinen Sohn opfern, also ein Schlachtopfer darbringen, Brandopfer. Und da steht in Vers 5 zum Beispiel, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Der Mann hat es in sich, oder? Gott sagt, du sollst deinen Sohn schlachten und seinen Leichnam verbrennen auf dem Altar. Und er sagt hier, Also das ist Gottvertrauen. Sagt, wir kommen später wieder. Wir kommen später, nicht ich, wir kommen später wieder. Das ist unglaublich, was wie der Mann glaubt. Ne? Das ist für uns ein Vorbild. Er zählt auf Gott. Er zählt darauf, dass Gott die Verantwortung übernimmt. Wenn Gott einen Befehl gibt, dann übernimmt er die Verantwortung dafür. Auch wenn wir den völlig unlogisch finden und vielleicht auch falsch finden. Ein Bruder hat immer folgendes Beispiel dafür benutzt. Er sagte, wenn du Eltern hast, die furchtbar waren und Gott sagt, wir sollen die Eltern ehren, dann ehren wir sie trotzdem. Wir müssen nicht gutheißen, was sie gemacht haben, aber unser Verhalten ist trotzdem respektvoll ihnen gegenüber. Nicht, weil das so toll und einfach ist, sondern was Gott will, das ist Gehorsam. Das ist Anstand, den Gott fordert. Und er übernimmt die Verantwortung dafür. Ich muss mir dann nicht Sorgen machen, dass es mir dann irgendwie schlecht geht dadurch. Und Abraham macht genau das. Er verlässt sich einfach auf Gott, dass er die Verantwortung übernimmt. Und das tut er dann ja auch. Im letzten Moment, also wenn Gott hier Gewaltbereitschaft prüfen wollte, dann hätte er mit Genuss zugeguckt, wie der Vater seinen Sohn schlachtet. Aber im letzten Moment greift er ein und dann passiert ja etwas eigentlich Fantastisches, alttestamentliches Bild wieder, dass irgendwo ein Widder, der sich mit seinen Hörnern hinter Abraham im Strauch verfangen hat und dann wird der geopfert und nicht Isaak. Das ist so was Wunderbares, wieder so eine Perle im Alten Testament. Das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus, der für uns an unserer Stelle geopfert wurde. Nicht Isaak wird geopfert, es wird der wieder geopfert. Nicht wir müssen sterben, sondern der Herr Jesus Christus stirbt für uns. Ich weiß nicht, ob dem Abraham damals eigentlich die Größe dieser Ausgang, dieser Prüfung bewusst war, aber wir können das heute sehen. So eine furchtbare Prüfung und der Ausgang ist so wunderbar. Wir ein Bild haben auf unseren Herrn Jesus Christus, auf unseren Erlöser. Gehen wir nochmal zurück im Hebräer 11. Da steht wieder so etwas Unglaubliches über Abraham. Hebräer 11, 19. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten zu erwecken, weshalb er ihn auch in einem Gleichnis wiedererhielt. Also der hat einen Glauben gehabt, der sollte den Leichnam verbrennen und dann glaubt er immer noch, Gott kann ihn aus den Toten auferwecken. Der hat Gott so viel zugetraut, der hat ihm alles zugetraut, dass er bereit war, so etwas zu tun. Und dann steht da noch, das schlagen wir jetzt nicht auf, aber als der Engel des Herrn eingreift und ihm daran hindert, dass er seinen Sohn tötet, dann sagt er zu ihm, jetzt habe ich gesehen, dass du Gott fürchtest. Das ist auch so ein unbequemes Thema, Gott fürchten. Also diese Ehrerbietung vor dem großen, heiligen Gott zu haben und ihm auch deswegen gehorsam zu sein. Gott ist nicht jemand, mit dem man spielen kann oder verhandeln kann. Und immer dann, wenn in der Bibel Verhandlungen mit Gott gab, dann haben die nie das Ergebnis gebracht, das der Mensch hatte, selbst wenn Gott es ihm gegeben hat, hat er ihm damit gezeigt, wenn ich auf deine Wünsche eingehe, hilft es dir überhaupt nichts. Kann sogar schlimm werden. Und denke an Gideon, der von Gott ein besonderes Zeichen dann noch zusätzlich haben wollte. Und am Ende musste Gott ihm ein ganz anderes Zeichen geben, damit er ihm vertraut. Und seine Sachen haben nichts gebracht. So wie Abraham, so sollen wir Gott vertrauen. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben macht und was er in meinem Leben noch machen wird und was hier auf uns zukommt. Das weiß ich nicht. Wir werden sicher auch nicht den Auftrag kriegen, dass wir unsere Söhne opfern sollen. Sowas macht Gott einmalig, um uns was zu zeigen. Wir werden andere Prüfungen bekommen. Aber das Unglaubliche ist, dass Abraham die Kraft entwickelt, Gott zu vertrauen. Durch Glauben kann er ihm vertrauen. Und dann geht es hier weiter. Vers 20, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Selbst als Isaak merkt, dass er die Kontrolle verloren hat, wir kennen ja die Geschichte, Jakob und Esau, diese Spezialisten. Der eine, dem zählt das Erstgeburtsrecht nicht, dem Esau, der verkauft es für ein Linsengericht. Der Vater kriegt es ja einfach gar nicht mit. Der will ja immer noch den Esau segnen. Und dann betrügt er Jakob mit Hilfe seiner Mutter. den Vater und handelt sich da so diesen Segen ein und muss dann abhauen. Und Isaak hat keine Reue. Esau hätte gern, dass sein Vater bereut und ihn doch noch irgendwie segnet. Aber Isaak kann das stehen lassen. Er kann Gott vertrauen, dass Gott keine Fehler macht, dass er es in den Händen hält. Wenn uns die Regie aus der Hand genommen wird, Gott behält sie trotzdem. Manchmal kannst du nichts tun im Leben. Da hast du keine Chance. Da wird dir die Macht weggenommen. Und trotzdem, Gott behält es. Darauf können wir vertrauen. Und dann haben wir hier noch, durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Und da können wir etwas sehen, das ist eigentlich eine Sache, da müsste man eine riesengroße Bibelarbeit machen. Diese beiden Söhne Josefs, das waren vielleicht nicht speziell die Söhne, aber ihre Nachkommen, Ephraim und Manasse. Das Interessante ist, bei den Söhnen ist wieder umgekehrt. Der Jüngere kriegt den größeren Segen und der Ältere den kleineren. Und am Schluss ist es meistens, oder am Ende war es so, dass der Ältere, der den kleineren Segen bekommen hat, davon mehr entfalten konnte als der Jüngere, der den größeren Segen bekommen hat. Und das sehen wir immer, wenn man in dieser Segenslinie bleiben will, in diesem Glaubensgehorsam, in dem Segen geschieht, dann spielt immer bei uns eine menschliche Komponente eine Rolle. Das ist so, die schaffen wir nicht auszumerzen auf dieser Welt. Damit müssen wir leben. Wir bleiben Menschen. Bleiben arme, elende Sünder. Begnadigt, gewaschen Jesu Blut, mit erwecktem Geist, mit dem Heiligen Geist, der im Herzen Wohnung gemacht haben. Aber das Fleisch bleibt, solange wir leben, da. Damit müssen wir leben. Aber es ist kein Problem, denn Gottes Gnade ist viel stärker. Gucken wir uns mal diese drei Erzväter hier an. Abraham, Isaak und Jakob. Und jetzt haben wir ja eigentlich nur die vorbildlichen Dinge genommen. Aber wenn wir das im 1. Mose nachlesen, dann kriegen wir ein viel, viel schichtigeres Bild von denen. Die haben ja nicht nur Erfolge gehabt. Ich habe das ja bei Abraham erst erwähnt. Die haben Fehler gemacht, die katastrophal waren. Wo du heute viel später gemütlich zu Hause in der Bibel nachlesen kannst, ohne Stress, ohne alles, kannst nachlesen, denkst du, was haben die angestellt? Abraham ist jemand, der hat große Erfolge und hat Niederlagen. Und dann kommt sein Sohn, der hat weder noch. Der wird rumgejagt von einem Brunnen zum anderen. Du hast immer den Eindruck, das ist so eine blasse Gestalt, die kriegt irgendwie nichts hin. Und dann kommt der Sohn Jakob. Und der ist das Gegenteil, der hat wenig Erfolge und macht viel Unsinn. So ein Profibetrüger, der dann zu seinem Onkel kommt, der noch schlimmer ist. Und Gott benutzt diese Leute, um ein Volk zu gründen, um seine Verheißung wahrzumachen. Letztendlich die Verheißung, dass der Same Evas, der alten Schlange, dem Teufel den Kopf zertreten wird. Solche Leute nimmt er. Und wenn man das sieht, dann haben wir keine Ausrede mehr. Kennt er das? Man sagt immer so gerne, ich bin ja nicht Paulus oder du bist ja nicht Paulus. Nee, stimmt, sind wir auch nicht. Abraham war auch nicht Paulus. Und trotzdem konnte Gott ihn benutzen, weil er diese Haltung im Herzen bewahrt hatte, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Und trotz der Fehler, die er gemacht hat und alles, was kaputt gemacht würde, und das sind ja immer so Folgen, was man als Vater für seine Kinder bereiten kann. Abraham hat noch einen anderen Sohn gehabt, wurde ein Volk, das seinem Nachkommen, also den Nachkommen Isaaks später zum Feind wurde. Dann kam Esau, der wurde auch ein Feind, also seine Nachkommen. Und so geht es munter weiter. Das sind Fehler, die noch lange, lange Nachwirkungen haben, bis heute. Die Fehler dieser Männer haben bis heute Nachwirkungen. Aber trotzdem zerstört es nicht die Segenslinie, wenn wir Gott vertrauen und ihm aus Glauben heraus gehorsam sind. Wenn wir den Grenzen bleiben, die er gegeben hat und seine Befehle befolgen. Wenn wir ihm persönlich, auch im persönlichen Leben, gehorsam sind, wenn wir den Weg gehen, den er uns zeigt, dann ist sein Segen und seine Gnade viel stärker. Das ist ja, das kennen wir aus dem 2. Korinther 12, Vers 9. Denn in der Schwachheit ist kommt meine Kraft zur vollen Auswirkung. Gott benutzt immer die Schwachen. Selbst wenn du sagst, ich bin ja nicht Paulus, du bist eigentlich prädestiniert zum Dienst. Genau die Leute nimmt Gott, die schwach sind, die Fehler machen, weil er bei ihnen viel mehr erreichen kann, als bei den Leuten, bei denen alles im Leben immer gut läuft. Und von selbst. Gott sucht sich immer die Schwachen. Das ist der Aufruf an uns heute. Wenn du schwach bist, super, dann kann Gott dich gebrauchen. Also wenn du ein Gläubiger bist, der schwach ist, dann möchte ich dich aufrufen, dann vertrauen wir ihm, legen wir unser Leben ihm zu Füßen, was er es benutzen kann. Dann kann er was erreichen. Dann kann er seinen Namen verherrlichen auf dieser Welt. Mit mir und dir als seinem Werkzeug. Und jetzt merken wir, warum ich sagte, das Lied passt so gut. Wenn ich Fehler mache, die schlimm sind, und sind wir ehrlich, also ich habe Fehler gemacht, da bin ich nicht stolz drauf, die möchte ich nicht mal erzählen. Und trotzdem benutzt Gott, erheben wir uns noch zum Gebet.